Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und wunderbarem Besuch. Die belarussische Dichterin und Übersetzerin Walchina Mord war zu Gast mit einem lyrischen Text, den sie am kommenden Sonntag auf dem Berliner Poesiefestival vortragen wird. Als die traditionelle Berliner Rede zur Poesie ein Höhepunkt des Festivals ist das immer. Und die international preisgekrönte Dichterin ist die beste Prominenz dafür, finden nicht nur wir. Walchina Mord lebt schon lange in den USA, ist direkt aus New York State exklusiv zu uns ins Studio gekommen. Freuen Sie sich mit mir auf dieses Gespräch. Und nun eine Vorausschau auf einen Höhepunkt des Berliner Poesiefestivals, das seit einem Monat in vollem Gang ist. Zum Abschluss am kommenden Wochenende wird es wieder traditionell die Berliner Rede zur Poesie geben. Immer ein besonderes Moment und eine Ehre, die in diesem Jahr Walchina Mord zuteil wird. Die vielfach ausgezeichnete belarussische Dichterin und Übersetzerin wird die Rede halten. Wir hatten das Privileg, den Text vorab zu lesen und die Autorin im Studio zu begrüßen. Walchina Mord lebt in den USA an der Ostküste, wo sie derzeit an der Cornell University lehrt. Welcome, great to have you, Mrs. Mord.
Hello and thank you so much for having me.
Lassen Sie uns gleich mit Ihrer Rede beginnen. Die Ausgangssituation ist sehr idyllisch. Eine Dichterin beginnt auf einer mittelalterlichen Burg in Umbrien ein Gedicht zu schreiben. Ihr Arbeitszimmer geht auf einen alten Patrouillengang mit Rundbogen hinaus. Aber statt die Aussicht auf diese schöne Hügellandschaft zu genießen, kommen der Dichterin ganz andere Bilder in den Sinn, nämlich Padliatze, ein Dorf mit 30 Einwohnern in der ehemaligen Sowjetunion. Was ist das für ein Ort? Was ist das für ein Bild, das Sie, die Dichterin, hier im Kopf hatten?
Padliatze is a village where I spent my formative years.
Padliatze ist ein Dorf in Belarus, wo ich prägende Zeiten meiner frühen Jahre verbracht habe, meistens im Sommer. Meine Oma hat mich dann aus der Stadt abgeholt, damit ich nicht auf der Straße rumhänge. Und für mich selbst war es eine Überraschung, dass ich bei dieser umbrischen Burg, bei dem umbrischen Schloss an Padliatze denken musste, dass mir das dort in den Sinn kam. Und bis ich verstand, warum das passiert ist, waren es einige Schritte. Und darum geht's ja beim Schreiben. Es ist eine Methode zu denken.
It's a method of thinking.
Die Dichterin erinnert sich in dem Zusammenhang auch an ihre allerersten Schreibübungen und wie die Großmutter mit einer Rasierklinge die Striche vom Papier gekratzt hat, wenn die Buchstaben über die vorgeschriebene Linie gerieten. Und damit sind wir gleich bei einem zentralen, ja auch schmerzhaften Motiv ihres Textes, Frau Mord, dem Ausmerzen nämlich. In ihrem Text werden nicht nur Buchstaben gestrichen, gelöscht, ausgemerzt, sondern auch ganze Dörfer mit ihren Einwohnern, genealogische Linien, Wurzeln. Was hat es damit auf sich?
It's a very beautiful question, Joachim. And I don't know if I can respond to.
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich weiß nicht, ob ich eine direkte Absicht hier benennen kann, denn die Rede war ja ein Prosagedicht und bei Gedichten ist es oft sehr schwer zu sagen, welche Absicht dahinter steckt. Allgemein ist es mir auch in Italien schwer gefallen, nicht an den Krieg in der Ukraine zu denken. Alles, was dort passiert ist, auch wenn es eine ganz andere Umgebung war, ist mir das in den Kopf gekommen. Ich habe gesehen, wie Grenzen überschritten wurden in der Ukraine, wie Menschen vertrieben worden sind, wie Menschen obdachlos geworden sind, plötzlich auf der Straße gelandet sind. Und besonders ein Foto erinnere ich mich, das mich sehr bewegt hat. Es war das Bild einer Frau, die in der Ukraine vertrieben worden war, nun vor dem Nichts stand. Und das kam mir in den Sinn, als ich diese Ausstellung von so schönen Renaissance-Bildern in Umbrien gesehen habe, von diesen ganzen Madonnenbildern der Renaissance. Und dabei habe ich festgestellt, dass das, was mir bei den obdachlosen ukrainischen Frauen, als ich mit ihnen konfrontiert war, was mir da besonders in den Kopf gekommen ist, tatsächlich Geschichten meiner eigenen Familie waren. Ich musste an die Vertreibung meiner eigenen Großmutter in den 30er Jahren aus ihrem Zuhause denken. Das ist vielleicht der größere Rahmen für diese Ausradierung, nach der Sie gefragt haben.
Of my great grandmother from her family home.
Stichwort Prosagedicht, Frau Mord. Am Ende schreiben Sie, dass Sie es mit den Metaphern sogar übertrieben hätten und jetzt aber gar kein Gedicht mehr daraus formen könnten. Da denkt man irgendwie erstmal, das ist erschütternd für eine Dichterin, die nicht mehr dichten kann. Oder war die Entscheidung, jetzt auch Prosa zu schreiben, auch eine Befreiung?
It was an act of liberation for me. When I started,
es war ein Akt der Befreiung für mich. Als ich in diesem umbrischen Schloss schrieb, schrieb ich durchaus Gedichte. Und zwar viele. Also das waren ungefähr 30 Stück. Aber keines davon hatte ich beendet. Und ich war ziemlich unzufrieden mit diesen Gedichten. Ich habe sie dann hinterher mitgenommen und zu Hause weiter daran gearbeitet. Und das ist ja so, dass man sich bei einem Gedicht nicht vorher ausmalen kann, wie es wird. Man hat keine Struktur im Kopf, wie es sein wird. Man muss sich sozusagen da reinschreiben. Und mir ist es irgendwie nicht gelungen, mich in diesen Schwung reinzuschreiben. Es gab dann so viele Verbindungen, so viele Fäden, die da zusammengeflossen sind, so viele Metaphern aus unterschiedlichsten Varianten, weit hergeholt, weitreichend, teilweise unsichtbar und ausgelöscht bereits. Und als dann diese Einladung kam, diese Rede zu halten, habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt all diese unvollendeten Gedichte und mache eine Rede daraus. Die Rede sollte ja eine Stunde lang sein. Und so habe ich mir gedacht, schreibe ich für eine halbe Stunde einen Prosatext aus diesen lyrischen Facetten, füge dann alle Fäden zusammen, zeige, was mein Denken ausgemacht hat. Und die zweite halbe Stunde nutze ich dann dafür, Poesie zu zeigen, Lyrik, die mit Wiederholungen erzählt, in einem musikalischen Sinne oder im Sinne eines Fluches.
In a musical and spell-like manner.
Nun hat Ihr Prosagedicht aber durchaus eine explizit politische Spur. Immer wieder gibt es Referenzen zu aktuellen Gegebenheiten und Entwicklungen. Sie haben bereits 2005 Belarus verlassen, Frau Mord. Und seitdem ist ja so viel passiert und wenig Gutes, muss man ja sagen, spätestens seit den Protesten 2020. Die meisten Ihrer Schriftstellerinnen-Kollegen sind geflohen und die meisten Intellektuellen leben im Exil. Wie blicken Sie denn derzeit auf Ihr Heimatland und die Situation dort?
Well, as a writer, I still know some people who are in jail, some journalists, some publishers.
Als Schriftstellerin kenne ich natürlich noch viele Menschen, viele Journalisten, Verleger, Autoren, die im Gefängnis sind, andere, die ins Exil gegangen sind, die jetzt sich darum bemühen müssen, fern der Heimat Halt zu finden, wieder Fuß zu fassen. Und ich würde meine Arbeit an sich nicht als politisch bezeichnen, aber es ist ja so, dass die Ereignisse in die persönlichen Sphären vordringen, wie die Geschichte der Vertreibung der 30er Jahre, die politischen Ereignisse in die eigene Familiengeschichte kommen, sich dort bemerkbar machen. Vor 2020 war es so, dass ich noch regelmäßig zurück nach Belarus gefahren bin und habe ich mich auch selbst gar nicht als Autorin im Exil wahrgenommen habe. Aber nach 2020 war es so, dass ich eben nicht mehr zurückkommen konnte und ich mich plötzlich tatsächlich als Schriftstellerin im Exil gefühlt habe. Und diese Gewissheit, das war schon sehr emotional, sehr schmerzhaft für mich.
It is very emotional, it is very painful.
Welche Kontakte können Sie noch halten nach Belarus zu Freunden Ihrer Familie?
I'm in touch with people in Belarus, of course.
Ja, natürlich kenne ich noch viele Menschen, die in Belarus sind, und habe auch noch Kontakt zu diesen. Wenn diese Menschen ein Schengen-Visum bekommen können, was ziemlich schwierig ist, viele bemühen sich darum und bekommen es nicht. Meine Familie ist sehr oft zurückgewiesen worden. Sie bekommen keine Visa für Europa. Aber wenn ich dann Freunde treffe, die ein solches Visum haben, dann geht das zwar, aber die dürfen dann zum Beispiel kein Foto von mir machen oder posten oder von uns zusammen.
Nun hat sich aber auch, Miss Mord, die politische Situation in Ihrer Wahlheimat Amerika dramatisch verändert. Die amerikanische Demokratie wird immer mehr ausgehöhlt durch die autoritären Tendenzen der Trump-Administration. Wie erleben Sie diese Entwicklung?
Well, I try not to watch it with fear.
Nun, ich versuche es nicht mit Angst zu beobachten, aber ich sehe es durchaus mit Traurigkeit. Es ist eine sehr fordernde, schwierige Situation. Ich arbeite ja in einer akademischen Institution und dort gibt es Bücher, die verbannt werden, Worte, die verbannt werden, Themen, die verboten werden. Und es passiert tatsächlich, dass Menschen sich gegenseitig verraten, sich verpetzen, wie früher in der Sowjetunion. Ja, es ist eine sehr fordernde Situation.
And it is a very demanding situation, yeah.
Glauben Sie, Mrs. Mord, dass es in Zeiten wie diesen einen besonderen Imperativ gibt, auch für Schriftstellerinnen, auch für Lyrikerinnen, sich politisch zu äußern, sich zu verhalten?
I think that withdrawing into the land of imagination is a very political act.
Ich denke, sich in den Bereich der Fantasie zurückzuziehen, ist durchaus ein politischer Akt. Und vieles hängt vom Temperament des jeweiligen Künstlers ab, wie das dann abläuft. Es ist auch immer schön, wenn in Zeiten der politischen Aufruhr Bücher entstehen, die damit überhaupt nichts zu tun haben, die uns in andere Sphären bringen. Autoren haben über die Jahrhunderte hinweg immer Bücher und Gedichte geschrieben, die halfen, aus der Situation auszusteigen, runterzukommen, sich zu erden, langsamer zu werden. Man hat das zum Beispiel mitbekommen in Interviews, die mit belarussischen politischen Gefangenen geführt wurden. Die haben gesagt, was ihnen Halt gegeben hat, was ihnen geholfen hat in dieser Situation, war, dass sie im Kopf ganz woanders waren. Dass sie gedacht haben an Ausstellungen, die sie gesehen haben, an die Bilder dort, an Bücher, die sie gelesen haben. Dass sie in ihrem Geist in die Geschichten zurückgegangen sind, die sie gedacht haben. Dass sie innerlich Musik gehört haben in ihrem Gedächtnis. Und ich denke, Künstler schaffen uns diese Räume, die versorgen uns mit diesen Mitteln. Es muss nicht unbedingt eine direkte Reaktion auf eine aktuelle Situation sein. Und ich möchte noch hinzufügen, dass es die Pflicht der Künstler ist, meines Erachtens, zu zeigen, was es bedeutet, ein menschliches Leben zu führen. Das betrifft nicht nur die Politik. Wenn ich zum Beispiel in den USA bin, denke ich auch an meinen Nachbarn und seine schönen Blumen. Oder in Odessa, wie die Menschen zwischen den Bomben sozusagen Hochzeit feiern, Geburtstage feiern und schwimmen gehen. Ein Künstler sollte sich, denke ich, schon mit der Welt auseinandersetzen, sich an ihr reiben, aber er sollte auch zeigen, warum es sich lohnt zu leben und zu lieben.
And why the world is worth loving.
Danke Ihnen für diese Worte, Walcina Mord. Und vielen Dank für Ihren Besuch und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Thank you that you are being with us.
Oh, vielen Dank.
Und gutes Gelingen wünschen wir Ihnen natürlich für Ihre Zeit in Berlin. Am Samstag werden Sie aus Ihren Gedichten lesen und am kommenden Sonntag, die Aufmerksamkeit für Ihre Rede ist jetzt schon groß, dann die Berliner Rede zur Poesie halten. Und in knapp zwei Wochen wird der Text auch als Buch erscheinen im Wallstein Verlag unter dem Titel Lange Tage, lange Linien.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Michael Kleeberg, ich bin Schriftsteller und eines der wichtigsten Bücher in meinem Leben ist von Alexandre Dumas, der Vicomte de Bragelonne. Dieser Titel wird vielleicht wenigen etwas sagen, aber es ist der dritte und abschließende Band der Geschichte von den drei Musketieren. Drei Musketiere kennt jeder. Dann gibt es einen zweiten Band, der heißt 20 Jahre später. Da sind die vier Musketiere schon ein Stückchen älter und es ist nicht mehr Ludwig der 13., der regiert, sondern Mazarin. Und dann gibt es einen dritten und abschließenden Band, der Vicomte de Bragelonne, nochmal 10 Jahre später. Jetzt sind die Musketiere sehr alt und kämpfen gegeneinander. Und bis auf einen sterben sie auch alle. Der kräftige Porto stirbt, während er seinen Freunden hilft und wie Atlas eine zusammenstürzende Grotte mit seinen Schultern freihält. D'Artagnan wird von Ludwig dem 14. gebändigt und findet sein Ende auf dem Schlachtfeld. Athos stirbt an gebrochenem Herzen und nur Aramis überlebt und wird sozusagen zu einem untoten Bösewicht. Und dieses ganze Buch ist zum Schreien komisch. Es ist tragisch in den Momenten, dass einem fast die Tränen kommen. Und man hat das Gefühl, dafür ist eigentlich Literatur da. Man versinkt darin, man will, dass es nicht aufhört. Und immerhin haben diese drei Bände der Musketier-Trilogie auch insgesamt 3000 Seiten. Also man hat sehr viel Zeit, das Ganze zu genießen.
Der Vicomte de Bragelonne, der dritte Teil der drei Musketiere von Alexandre Dumas, ein Buch seines Lebens vom Schriftsteller Michael Kleeberg. Wir haben mal eine schicke Quizfrage. Wer von den drei Musketieren überlebt bei Dumas? Michael Kleeberg war gestern unser Gast in der Lesart mit seinem neuen Roman Achilles in Taormina. Wenn Sie das verpasst haben, hören Sie es nach auf Deutschlandfunk Kultur. War schön.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Zur jüngsten Tat eines medialen Tausendsassers, zu dem sich Jan Fleischhauer gemausert hat. 30 Jahre lang war er wacker beim Spiegel als Redakteur. Seit einigen Jahren bespielt er erfolgreich alle möglichen Plattformen, Social Media, Podcasts, Fernsehen. Und er schreibt enorm populäre Sachbücher, worin er sich keck konservativ zum Anwalt der kleinen Leute macht. Das ist bissig, kontrovers, ziemlich unterhaltsam. Und so wird auch sein neuestes Buch wohl wieder viel Aufmerksamkeit bekommen. Du bist nicht allein, heißt es, den epischen Untertitel, den liefern wir gleich nach. Erstmal begrüße ich unsere Kritiker im Studio, Yasemin Ulfert Sedikzai. Hallo.
Hallo.
Jan Fleischhauer ist in der aktuellen Medienwelt wirklich eine Marke geworden. Er wird inzwischen karikiert. Jan Böhmermann hat ihn besonders ins Herz geschlossen und tritt ihm Burakan in seinen Shows vors Schienbein. Ist dieses Buch, Frau Sedikzai, nun wieder ein echter Fleischhauer?
Also ich bin nun leider kein absoluter Kenner des Fleischhauerschen Oeuvres, aber ich habe auch sein letztes Buch gelesen und muss sagen, trotz seiner Skepsis gegenüber allem Grünen ist er doch sehr gut im Recyceln. Also ich will sagen, manche von den Anekdoten, die man im neuen Buch liest, die kennt man tatsächlich schon aus dem alten.
So, jetzt kommt noch der versprochene Untertitel zu. Du bist nicht allein. Achtung, das Mehrheitsparadox oder was passiert, wenn die Mitte der Gesellschaft das Gefühl hat, am Rand zu stehen? Fangen wir mit dem ersten Begriff an. Was ist denn das Mehrheitsparadox?
Ja, das hört sich so schön wissenschaftlich an und ich glaube, das ist auch absolut gewollt. Mit Mehrheitsparadox meint Fleischhauer aber lediglich, dass die Mehrheitsmeinung im öffentlichen Diskurs so sehr an den Rand gedrängt würde, dass man sich, obwohl in der Mitte der Gesellschaft, irgendwie als Minderheit fühlt und deswegen lieber still ist.
Ja. Und was passiert nun laut Fleischhauer, wenn die Mitte der Gesellschaft das Gefühl hat, am Rand zu stehen?
Sie ist ja nicht still, das glaube ich haben wir alle festgestellt mittlerweile und es ist wie so vieles im Buch eine Behauptung, die aber mit sehr viel Überzeugung in der Brust vorgetragen wird. Laut Fleischhauer fühlt sich die Mitte abgehängt, also nicht mehr mitgenommen, weil eben viel über Transpersonen gesprochen wird und Respekt gegenüber Migranten, grüne Energie, nicht aber über den einfachen Deutschen und das habe ich jetzt absichtlich nicht gegendert. Und er sagt, das habe dann zu den hohen Umfragewerten der AfD geführt. Er selbst fühlt sich als Mehrheitler, sage ich mal, zwar auch an den Rand gedrängt, würde die AfD aber nie wählen, das betont er sehr eindeutig. Er widmet Alice Weidel sogar mehrere Seiten, sie kommt dabei aber überhaupt nicht gut weg.
Rechnet sich denn Jan Fleischhauer selbst zu dieser Mitte? Ich meine, so einer wie er, so vom intellektuellen Hintergrund, beruflicher Karriere, Bestsellerstatus mit ja, Money-Making im großen Stil, er gehört ja wohl definitiv zur Elite, oder nicht?
Ja, ganz genau. Und ich würde sogar sagen, dass das eigentlich der große, vielleicht eher unfreiwillige Witz des Buches ist. Wobei wir ja erfahren haben, dass auch Friedrich Merz sich für die Mittelschicht des Landes hält. Also da ist er wohl in bester Gesellschaft. Im Buch beschwert sich Fleischhauer auf schicken Gartenpartys und auch auf vielen Champagnerempfängen darüber, dass insbesondere linke Politiker nur auf diesen schicken Gartenpartys und Champagnerempfängen zu sehen wären, statt eben dem einfachen Volk mal im Bierzelt zu begegnen. Und seine eigene Nähe zum einfachen Volk, in Anführungszeichen, begründet er im Übrigen damit, dass er wegen der horrenden Immobilienpreise ebenfalls in die Provinz ziehen musste. Und was sich so ein bisschen nach Dorfromantik anhört, verfliegt dann, wenn man liest, dass diese Provinz der Ort Pullach ist, eine der, ich habe es nachgeschaut, wohlhabendsten und attraktivsten Wohnlagen im Münchner Umland. Das wird dann schon ein bisschen schwierig, das so nachzuvollziehen. Sein Buch hat er aber tatsächlich nicht nur in Pullach geschrieben, sondern auch in Marrakesch und auf Lanzarote, wie er schreibt. Ob das aber so viel volksnah ist, das lasse ich
mal. Auf der Amazon-Website steht im Werbetext, dass er eben in Pullach bei München wohnt, in einer Doppelhaushälfte, die noch nicht abbezahlt sei. Okay, nun kann man nicht bestreiten, dass er so diese modern konservativ schicke Haltung enorm zündet. Also Fleischhauers Bücher verkaufen sich wirklich wie geschnitten Brot und er hat ein Riesenpublikum. Trifft er, Frau Ulfert Sedikzai, nicht also doch wunde Punkte mit seiner Kritik, wenn man mal so seinen Selbstpersönlichkeit und Tralala und Gaga und Celebrity-Status mal weglassen?
Er trifft Punkte. Ob es Wundepunkte sind, das weiß ich nicht. Es sind aber auf jeden Fall beliebte Talking Points, wie man das heute nennt. Und das Buch liest sich tatsächlich so wie ein Best-of der Aufregerthemen der letzten Jahre. Also da ist es ganz egal, ob es um Klimaschutz geht, um Geflüchtete, um Gendern, um die Bratwurst, um Abtreibung, um Toiletten für Transpersonen oder linke AkademikerInnen. Ja, da sind wirklich alle Hits dabei. Also das Einzige, was noch keinen Eingang gefunden hat ins Buch, war der Wahl Timmy oder Hope oder wie auch immer er hieß. Aber ich glaube, das lag daran, dass das Buch wahrscheinlich da schon im Druck war. Und ich glaube, was den Erfolg ausmacht, ist neben der Tatsache, dass der Mann natürlich recht gut schreiben kann, einfach der Fakt, dass viele Menschen gerne eine Bestätigung dessen lesen, was sie eigentlich ohnehin schon denken. Und ich habe das mal nachgeschlagen, das wiederholte Ansehen von alten TV-Serien wurde im Amerikanischen zum Comfort Viewing, also das ist das Wort, was man dafür eingeführt hat. Und ich glaube, so ein sehr ähnliches Prinzip greift eigentlich auch hier, weil wenn man mal wieder bestätigt haben will, dass wirklich alle anderen das Problem sind, vor allem aber alle, die eh schon am Rand der Gesellschaft stehen, dann liest sich das Buch wirklich recht gut runter. Das geht dann ganz gut runter, ja.
Du bist nicht allein. Das neue Buch von Jan Fleischauer, jetzt in der Deutschen Verlagsanstalt erschienen mit 304 Seiten für 25 Euro. Yasemin Ulfat-Selikzai hat uns den Band vorgestellt. Ich danke Ihnen. Ihre Besprechung mit allen Details zum Buch lesen. Hören Sie wie immer bequem nach auf deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Diese Kohlhaas war ein verkanntes Wunder an Kraft und stieß die meisten, die ihr begegneten, im selben Maße ab, wie sie mich anzog.
Die Erzählerin in Heike Geislers Roman Michaela Kohlhaas lernte eben diese bei einem Spaziergang auf einem Friedhof im Leipziger Süden kennen, auf dem Kohlhaas als stellvertretende Verwalterin arbeitet. Doch dann bricht Michaela Kohlhaas aus, zieht fluchend durchs Land, radikalisiert sich, wird zur Bärin und muss feststellen, dass sie von der Gesellschaft als Tier mehr akzeptiert wird als Frau.
Was ihr zu denken gab und die Freude verdarb.
Heute Abend liest Heike Geisler in Hannover. Kritikerin Katharina Teutsch.
Michaela Kohlhaas, die hat mich ein bisschen eigentlich an die antike Medea-Figur mehr erinnert. Sie versucht, sich einfach komplett zu verweigern.
Heike Geisler liest heute Abend ab 19 Uhr im Literaturhaus Hannover aus Michaela Kohlhaas. Nächste Woche liest sie in Frankfurt-Oder und in Heidelberg.
Wir leben ja heute in einer verbildschirmten Welt im Prinzip und nehmen so viele Wörter, Sprache wahr. Wir sind einfach visuell komplett überflutet. Und da einfach so einen Moment der Stille reinzubringen und zu sehen, was passiert hier und eigene Räume, eigene Wahrnehmung zu entwickeln, das ist uns sicherlich auch ein Anliegen.
Poesie, politische Kritik oder die Auseinandersetzung mit Geschichte. Im Zentrum der Ausstellung Seeing Words, Reading Images in Berlin steht das Verhältnis von Schrift und Bild. Dabei geht es um die Bedeutung der schriftbasierten Kunst als Mittel globaler Verständigung. Heute Abend führen die Kuratorinnen durch die Ausstellung. Marie-Kathrin Krimphoff.
Der Zwischenraum, der interessiert uns. Dass Schrift auch oft bei uns in der Sammlung mit Exilerfahrung, mit Sprache, mit Muttersprache zusammenhängt, mit Ausdrucksweise. Und diese verschiedenen Facetten und Dimensionen und Vielseitigkeiten im Prinzip von Sprache sind quasi das, was die Sammlung ausmacht.
Marie-Kathrin Krimphoff und Svenja Gräfin von Reichenbach, die beiden Kuratorinnen, führen heute Abend durch die Ausstellung Seeing Words, Reading Images ab 18 Uhr im Palais Populaire in Berlin. Die Ausstellung ist bis zum 17. August zu sehen.
Der Himmel liegt wie eine Drachenhaut über dem Strand, faltig, lilafarben schimmernd. Schwalben kreisen durch den Himmel. Es ist, als würden sie in eine 3D-Kuppel schauen.
Für ihre Gedichte ist die Kieler Autorin Dara Brexendorf bereits ausgezeichnet worden. Jetzt ist ihr Debütroman Paradise Beach erschienen. Eine Coming-of-Age-Geschichte, in der es um Körper und Scham geht. Beides wird vor der Kulisse eines viel zu heißen Sommers am Strand verhandelt.
Ada erlebt was, was sie noch gar nicht so richtig deuten kann, weil sie sich sehr hingezogen fühlt, das aber gar nicht so richtig benennen kann. Es gibt ja diese Momente, wo man aufeinander trifft und das passiert. Dass man plötzlich eine Person trifft und alles ist anders.
Der Autorin gelingt eine sensible Sichtbarmachung einer bisexuellen Protagonistin, die seit ihrer Jugend unter Endometriose leidet und deren Schmerzen von ihrem Umfeld kaum wahrgenommen werden. Heute Abend liest Dara Brexendorf in Berlin.
Ist es schon auch so eine kleine Liebesgeschichte, die sich da entwickelt oder so ein Crush vielleicht, so ein Sommer-Crush?
Ja. Paradise Beach. Die Lesung mit Dara Brexendorf beginnt heute um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Ocelot in Berlin. Danach liest sie in Eckernförde, Lindbeck und in Nürnberg.
Das waren die Literaturtipps von Ilka Lorenzen und wir fügen noch diese leider traurige Nachricht hinzu. Sie haben es heute vielleicht schon bei uns in den Nachrichten gehört. Der Schriftsteller und Regisseur Mehdi Sharef ist gestorben im Alter von 73 Jahren. Er wurde vor allem bekannt durch sein Romandebüt Tee im Harem des Archimedes, den er dann auch selbst verfilmte. Mehdi Sharef wurde in Algerien geboren, in Frankreich dann zum Schriftsteller, bekam viele Preise für Bücher, Filme und auch für Theaterstücke. Und auch dort hat er oft politische politisch-soziale Themen wie Migration und Exil verarbeitet. Von uns ein letzter Gruß. Sie ist die wohl bedeutendste noch lebende DDR-Schriftstellerin, kann man wirklich sagen, Monika Maron. 1981 wurde sie mit ihrem Debüt, dem damals schon hochaktuellen Umweltroman Flugasche, zunächst in Westdeutschland zur Bestsellerautorin. Und die allererste Auflage erschien damals beim westdeutschen S. Fischer Verlag und er wurde ihre literarische Heimat. In den letzten Jahren, da gab es Streit, Kontroversen um Monika Maron, unter anderem wegen der freundschaftlichen Nähe zur offen rechten Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen und ihrer scharfen Islamkritik. Das war mit ein Grund, warum S. Fischer nach fast 40 Jahren den Vertrag mit Monika Maron gekündigt hat. Und seitdem werden ihre Bücher bei Hoffmann und Campe veröffentlicht. Und dort sind in diesem Frühjahr pünktlich zum 85. Geburtstag von Monika Maron vor einigen Tagen ihre Tagebücher erschienen. Immer noch freundlich, aber kaum noch geduldig. Das ist der Titel. Und gestern Abend hat Monika Maron daraus in Berlin gelesen. Stefanie von Oppen aus der Lesertreaktion war dabei, ist jetzt im Studio. Hallo Stefanie.
Hallo, guten Morgen.
Was war das für ein Publikum, Stefanie? Wie hast du die Stimmung erlebt? Erzähl.
Ja, Joachim, wenn du jetzt erwartest, dass da ein paar Linke ihre Plakate hochgehalten haben oder es irgendwelche Proteste gegeben hat, weit gefehlt. Da waren ausschließlich ihre Fans versammelt. Naheliegenderweise relativ viele Frauen, Tendenz etwas älter. Und ihre allerbeste Freundin, Regina Mönch, mit der sie schon bei der DDR-Frauenzeitschrift Für dich gearbeitet hat und die später 20 Jahre bei der FAZ war, saß ganz vorne in der Mitte und hat ihr quasi aus der Ferne Händchen gehalten. Und die Stimmung war super, es wurde sehr viel gelacht und davon würde ich ganz gerne gleich so einen ganz kleinen Eindruck geben.
25. April, sitze am Tiestritz, es wird beschissen. 2. Mai 2018, Tiestritz fast fertig. Habe noch nie einen solchen Scheiß drin geschrieben. Dilettantisches Mistzeug kann nicht mehr. Für Verbrauch dieser Art bin ich nicht mehr geeignet. Morgen gebe ich ab.
Ja, da muss man wirklich selber lachen. Habe noch nie so einen Scheißdreck geschrieben. Genau. Moderiert wurde die Veranstaltung von Linda Teuteberg, der FDP-Politikerin. Was war das denn für ein Duo?
Ja, interessantes Duo tatsächlich. Also Linda Teuteberg, muss man wissen, ist genau 40 Jahre jünger als Monika Maron. Allerdings auch noch in der DDR geboren. Also die kommt aus Königs Wusterhausen ursprünglich. Und diese Kombi war, glaube ich, eher so gedacht, dass Frau Maron irgendwie nicht in irgendwelche Probleme gerät. Also es war jetzt einfach ein sehr freundliches, sehr distanziertes Moderieren. Frau Maron hat auch wirklich vorwiegend gelesen. Es war gar nicht so viel Gespräch dabei. Also es kam jetzt keine wirklich intellektuell erotische Dynamik auf, aber es war irgendwie so, dass sie da einfach ganz gut sich präsentieren konnte an diesem Abend.
Was hat Monika Maron denn zum Hintergrund der Veröffentlichung dieser Tagebücher erzählt?
Ja, ursprünglich hatte sie vor, diese Tagebücher verbrennen zu lassen. Sie wollte eine Freundin beauftragen, sie nach ihrem Tod zu verbrennen. Also man denkt sofort ein bisschen an Kafka und Max Brod irgendwie. Aber dann war sie auf der Suche nach neuen Figuren für weitere Romane und hat dann doch nochmal in ihre Tagebücher geguckt und war dann ganz überrascht, was sie damals so geschrieben hat und irgendwie wohl auch so angerührt, dass sie dachte, das könnte auch was für die Allgemeinheit sein. Und interessant ist, dass diese Tagebucheinträge 1981 beginnen. Das ist die Zeit, wo ihr Buch Flugasche dann auch herauskommt, wo sie immer wieder mit dem Verleger von Fischer kommuniziert, große Geldsorgen hat. Und darüber auch sehr offen und auch sehr selbstironisch schreibt über ihre Situation. Und die Tagebücher werden dann nach der Wende, die Tagebucheinträge werden immer weniger und rarer. Manchmal schreibt sie gar nichts über Jahre. Und das Ganze endet dann mit ihrem Ende bei Fischer.
Lässt sich denn so ihre politische Entwicklung daran so nachvollziehen?
Ja, das kann man wirklich sehr gut nachvollziehen. Also sie setzt sich sehr natürlich mit diesem System auseinander, das sie ja von Anfang an als Knast empfunden hat. Wir haben dazu später auch nochmal einen O-Ton und also als Knast in Anführungsstrichen empfunden hat. Und so wie sie es ja auch in ihren Büchern tut, also das ist ja das Großartige an ihren Büchern, wie sie den Opportunismus, die Verlogenheit, den Machtmissbrauch, die Abgründe des Menschen in diesen Romanen zu beschreiben weiß, also gerade auch in Flugasche, diese ganze Verlogenheit rund um dieses Thema Umwelt, und das wird auch in diesen Tagebüchern sehr deutlich. Und dann reflektiert sie zum Beispiel darüber, wie dann Anfang der 80er Jahre die Solidarność in Polen Polen aufkommt und sie das total bewundert, wie mutig die Leute da sind. Und dann gibt es da einen Günther Grass, der das gar nicht gut findet, weil es ihn mit sein Ideal vom Sozialismus ihm das irgendwie zerstört. Das fand ich sehr eine interessante Anmerkung. Oder auch die Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika beobachtet sie und sieht, wie die Menschen da ihr Leben teilweise aufs Spiel setzen und findet dann ihre eigenen Mitbürger extrem feige. Und dann interessant nach der Wende die Diskussion darüber Einheit, ja oder nein. Und da findet sie sich auch unter lauter Schriftstellern, die die Einheit nicht wollen, für die sie sich natürlich sehr einsetzen möchte. Und da gibt es eben eine Gabriele Wohmann, die ist vielleicht manchen auch noch bekannt, die dann findet, dass die Deutschen einfach weiter büßen müssen. Also es muss auch weiter so bleiben, wie es ist. Und da hat sie dann Folgendes gesagt.
Dass Deutschland an dieser Schuld zu tragen hätte und dass der Gedanke überhaupt an die Einheit eigentlich ein Frevel war. Und wo ich auch denke, also welcher Westdeutsche hat die deutsche Schuld bezahlt? Der wirklich der Osten. Der Osten saß stellvertretend für den Westen im Knast.
Genau, das vielleicht würde ich da noch ganz kurz hinzufügen. Das hat man hoffentlich einigermaßen verstanden. Entschuldigung, dass der Ostton nicht so ganz gut ist. Und sie hat dann eben auch schon am 01.01.2008 notiert, alles bewegt sich auf etwas zu, das jedem freiheitlichen Sinn widerspricht, der uns bewegt hat, für den wir angetreten waren. Also einerseits, hat sie eben gerade festgestellt, dass sie im Osten für die Westdeutschen im Knast gesessen haben über viele Jahre. Und dann ist diese Einheit und diese große Hoffnung und eben schon 2008 beginnt sie da doch sehr in Zweifel zu geraten. Und wir wissen ja, wie sich das dann entwickelt hat. Aber man kann eben, wenn man diese Tagebücher liest, kann man auch ein bisschen besser verstehen. Ich will kein Verständnis dafür haben, aber ich will es halt verstehen und das liefern diese Tagebücher.
Ich meine, die Tagebücher gehen von 1980 bis 2021, wie du gesagt hast, und enden eben mit dem Rausschmiss durch die damalige S-Fischer-Chefin Bublitz. Wie sieht die Autorin das heute? Hat sie sich da geäußert? Ist sie vielleicht milder geworden? Oder?
Na, das war für sie natürlich der totale Schock, weil sie auch, das ist ja absolut existenziell gewesen. Also die hat ihr quasi das Geld gekündigt. Ja? Also sie wusste, hätte nicht mehr gewusst, wovon sie sich weiter hätte finanzieren sollen. Na gut, sie war schon 80 zu dem Zeitpunkt. Aber dann erstaunlicherweise hat eben der Hoffmann um Kampf Verlag sofort sie angesprochen und da ist sie jetzt ja als Autorin und sehr glücklich darüber und fühlt sich einfach total beschenkt, dass es überhaupt noch einen Verlag gab, der sie mit 80 noch aufgenommen hat.
Monika Maurer und gestern Abend in Berlin, Stefanie von Offenbar bei der Lesung. Danke dir und die Tagebücher von Monika Maurer, immer noch freundlich, aber kaum noch geduldig, so der Titel. Genau, im Bayhoff von Kampel Verlag erschienen natürlich mit 222 Seiten für 28 Euro.